Liebe Brüder und Schwestern, es ist mir eine große Freude, hier unter euch sein zu dürfen. Wir haben uns sehr über die Einladung von dir, Andreas, und der Gemeinde gefreut. Und ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich wurde ja hier schon kurz vorgestellt, ich bin Jerome aus der Bibelgemeinde in Magdeburg. Einige Gesichter, die mich hier jetzt so anblicken, kenne ich auch schon. Und ja, wir dürfen heute Gemeinschaft haben, den Herrn preisen, ihn loben und auf sein Wort hören. Das ist sehr schön. Und ich würde euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen im Epheserbrief, im Kapitel 2. Wir wollen dort die ersten 7 Verse lesen. Epheser 2, die Verse 1 bis 7. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweise in Christus Jesus. Amen. Lasst uns zu Beginn noch kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, was du uns hier an diesem Nachmittag schenkst. Bitte schenk deinen Geist her, damit wir deine Worte verstehen. Und bitte belehre uns durch dein Wort und verherrliche dich durch dein Wort. Amen. Wie auf dem Blatt, was ihr alle erhalten habt, steht, habe ich die Predigt mit dem Titel überschrieben, Vom Tod zum Leben. Der Titel hinblickend auf den Text, den wir gerade gelesen haben, zeigt uns einen starken Kontrast. Ein Kontrast, das ist ein Gegensatz, und Tod und Leben sind gegensätzlich. In der Lehre der Farben und Malerei sagt man, dass ein Kontrast dabei hilft, die Aussage eines Bildes zu beeinflussen und besonders deutlich zu machen, die Aussage, die hinter dem Bild steht, das der Maler gemalt hat und was er damit ausdrücken möchte. Und was in grafischer Form funktioniert, das funktioniert auch in Textform. Und so benutzt auch heute das Wort Gottes einen starken Kontrast, um uns etwas zu verdeutlichen, um uns etwas klarzumachen, dass es unmissverständlich ist. Zunächst müssen wir uns mit den Akteuren in dieser Textstelle beschäftigen. Es heißt gleich zu Anfang, auch euch. Und dafür, damit wir wissen, um wen es genau geht, werden wir in einer kurzen Rückschau das Kapitel 1 im Epheserbrief betrachten. Denn dort geht es um diese Menschen, von denen hier gesprochen wird. Das Kapitel 1 zeigt uns ab Vers 3 das große Werk des dreieinen Gottes, der große Plan zur Erlösung und Segnung der Gemeinde. Und dieser Plan ist nicht nur entworfen worden für die Gläubigen von Ephesus, sondern für dich und für mich, insofern du gläubig bist. Angefangen in Vers 3 und 4 dann mit der Auserwählung des Vaters vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft und hat uns begnadigt in Christus Jesus. Vers 7, die Verwirklichung dieser herrlichen Errettung. Dafür kam der Sohn Gottes und hat mit seinem Blut dafür gesorgt, dass wir durch sein Blut erlöst sind, frei sind von unseren Sünden. Dann geht es auch noch weiter, aber ab Vers 13 dann das Werk des Heiligen Geistes. Ein Sünder hört das Wort Gottes und nimmt es an und in diesem Moment wird er wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist versiegelt, bis auf den Tag der Erlösung. Ein Werk im Kapitel 1, vom Ursprung her aus der Ewigkeit bis in die Ewigkeit für uns. Der Vater fasst den Ratschluss, der Sohn verwirklicht die Grundlage, die gerechte Grundlage der Errettung, und der Heilige Geist macht es uns in dem Moment, wo Gott uns das Wort an uns richtet und wir glauben, zu eigen. Ein Werk, das trinitarisch ist. Alle drei Personen der Gottheit sind daran beteiligt. Im Vers 15 Kapitel 1, darum, wegen diesem herrlichen Ratschluss, den Gott für die Gläubigen hat und weil er von dem Glauben der Epheser gehört hat, ein Glaube, der dann auch durch die Liebe zu anderen Geschwistern wirksam wurde und deutlich wurde, er dankt für sie und betet für sie um Erkenntnis, um Erleuchtung, dass sie wirklich diese großen Schätze, diesen großen Ratschluss erkennen. Und dann in Vers 19 betet er auch über die Kraftwirkung Gottes, die an uns wirkt, die wir glauben, dass wir sie wirklich erkennen sollen. Und dann gibt er im Vers 20 ein Beispiel dieser Kraftwirkung, die an uns gewirkt hat und an uns wirkt. Und es ist das Beispiel, die Kraftwirkung, die Jesus Christus aus den Toten auferstehen ließ und zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Mit einer so kräftigen Kraftwirkung wurde an uns gewirkt. Und da genau kommt unser Vers im Kapitel 2, Vers 1 und setzt den Gedanken von Vers 20 fort. Auch euch. Und wenn wir jetzt diesen herrlichen Ratschluss hören aus Kapitel 1, dann würden wir vielleicht denken, boah, die Menschen, die dazu bestimmt sind, das ist bestimmt die Champions League der Menschheit, das ist bestimmt die Creme de la Creme, das ist bestimmt das Allerbeste, was es gibt, weil diese Menschen haben es doch verdient, oder? Dass ihnen so getan wird. Während der Ratschluss in Kapitel 1 wenig über unseren Zustand sagt, als wir von Gott berufen worden sind, als die Gnade uns fand, ist unser Text heute schonungslos. Er sagt, Tod, Tod, eine schonungslose Wahrheit, K.O.-Schlag in der ersten Runde, Schockdiagnose. Aber da können wir uns fragen, bevor wir gläubig geworden sind, haben wir doch gelebt, oder? Also ich zumindest. Bevor ich gläubig geworden bin, habe ich gelebt. Was meint denn der Text damit, dass wir tot waren? Es ist in erster Linie kein physischer Tod gemeint, sondern es zeigt auch Vers 2 ganz klar, dass die Menschen, die da gemeint sind, gelebt haben in Sünden und Übertretungen. Sie haben gelebt, aber waren doch tot. Es ist kein physischer Tod, sondern ein geistlicher Tod. Und er geht zurück, wie es auch heute hier im Gebet auch schon gesagt worden ist, auf den Sündenfall. Gott hat Adam und Eva vollkommen geschaffen, in seinem Ebenbild, hat sie in den Garten Eden gesetzt und hat sie gesegnet. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Und er stellte ein Verbot auf, von diesem Baum darfst du nicht essen, sonst musst du sterben. Ein Gebot, was sie nicht tun durften, und trotzdem taten sie es. Unter dem Einfluss der Schlange aß die Frau und dann auch der Mann. Und seitdem kam der geistliche Tod über sie. Das bedeutet, sie waren in dem Moment unfähig, tot dazu, mit Gott in Beziehung zu treten. Die Sünde, die auf sie gekommen ist, hat es unmöglich gemacht, mit dem herrlichen Gott, der ohne Sünde ist, der keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann, Gemeinschaft zu haben. Und so mussten sie aus der Gegenwart Gottes gehen. Und noch viel schlimmer, jeder Nachkomme von Adam und Eva ist damit befallen. Jeder von uns, die wir hier sitzen, haben von Natur aus eine sündige Natur. Und deswegen sind wir in Bezug auf die göttlichen Dinge tot. Wir sind von uns selber aus nicht in der Lage, mit Gott in eine Beziehung zu treten. Gut, das ist jetzt Theorie, was ich gesagt habe. Woran merken wir diese Sünde, diese sündige Natur in uns? Die wir alle haben, von Geburt an. Wir merken es daran, dass wir als Sünder früh genug, schon von klein auf, anfangen zu sündigen. Kleinkindern muss man nicht zeigen, wie man schlägt, muss man nicht zeigen, muss man nicht vorleben. Sie haben sowas noch nie gesehen. Aber wenn das kleine Geschwisterchen ihnen etwas wegnimmt oder sich nicht so verhält, wie sie es sich gerne vorstellen würden, kommt der Schlag. Sie haben es nirgendwo gesehen und doch tun sie so etwas. Und die einzelnen Sünden, die wir tun, verweisen zurück auf das große Problem. Wie der Verwesungsgeruch einer Leiche zeigt, da ist jemand tot. So zeigen auch die Sünden. Und dass wir sorglos in ihnen gelebt haben, dass wir geistlich tot waren, du und ich. Und diese sündige Natur ist in jedem Menschen. Keiner ist davon ausgeschlossen. Und so ist dann auch die Ordnung, in der wir leben, die Zeit, in der wir leben, nach dem Lauf dieser Welt. Da die Weltzeit zum größten Teil oder durchaus nur sündige Menschen beinhaltet, die diesen Zeitgeist prägen, ist auch der Zeitlauf schlecht, er ist böse. Im Galaterbrief heißt es, dass der Herr Jesus Christus uns rausgerettet hat aus dem bösen gegenwärtigen Zeitlauf. Und das ist auch ganz klar. Wer nicht dem ewigen Gott angehört, der ist dem Zeitgeist mit unterworfen. Der Zeitgeist. Morgen ist das präsent, diese Ideologie. In ein paar Jahren ist es wieder eine andere Ideologie. Andere Sachen, von denen die Menschen umhergetrieben sind. Manchmal reicht sogar ein Tag, um eine gesellschaftliche Meinung über irgendetwas zu ändern. Aber eines bleibt immer gleich. 1. Johannes 5, Vers 19. Die ganze Welt befindet sich im Bösen. Vor 2000 Jahren wie auch heute. Und der Mensch aufgrund seiner sündigen Natur strebt gegen die Herrschaft Gottes. Und diese Haltung, die der natürliche Mensch, die du und ich auch eingenommen haben, bevor wir gläubig geworden sind, einnehmen, zeigt ein Bibeltext schön in Hiob, Kapitel 21. Hiob 21, die Verse 14 bis 15. Da heißt es über die Menschen: Und doch sprechen sie zu Gott, weiche von uns, nach der Erkenntnis deiner Wege fragen wir nicht. Was ist schon der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten, und was nützt es uns, ihn anzurufen? Sie erkennen Gott nicht und wollen ihn nicht erkennen. Und dazu ist auch noch jemand dahinter. Der Text spricht von dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Es gibt jemanden, der hinter diesem Zeitgeist auch steht. In 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass der Satan der Gott dieser Weltzeit ist. Der Satan, der Widersacher, ein Engel, der von Gott abgefallen ist, der wollte sich Gott gleich machen. Und mit ihm sind noch viele andere Engel abgefallen. Und er ist der Strippenzieher. Er lenkt die Söhne des Ungehorsams, die ihre ganzen Ideen, die ganzen Ideologien in den Zeitgeist mit einfließen lassen. Und es war auch so, dass der Satan es Judas ins Herz eingegeben hatte, den Herrn Jesus zu verraten. Er stachelt die Menschen an zum Widerstand gegen Gott. Der Herr Jesus Christus nennt ihn auch den Fürsten dieser Weltzeit in Johannes 15, Vers 30. Aber liebe Geschwister, damit können wir uns nicht entschuldigen, dass der Satan aktiv ist. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 30, jetzt kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Der Herr Jesus hatte keine sündige Natur. Er hat auch keine Sünden getan. Und deswegen hatte der Satan keinen Anknüpfpunkt in ihm. Er hat ihn probiert zu versuchen, aber ist gescheitert. Aber leider ist es bei mir und dir anders. In uns hat der Satan eine Verbindung, unsere sündige Natur. Und die benutzt er auch. Und dann heißt es, unter ihnen führten auch wir alle einst ein Leben in den Begierden. Wer jetzt aufgepasst hat, hat er gemerkt, dass im Vers 2 Paulus sie anspricht mit euch. Er schließt sich an dem Punkt selber noch nicht mit ein. Und dass Paulus jetzt separiert zwischen euch und wir, wird dann später im Kapitel 2 im Epheserbrief deutlich, wenn es im Vers 11 und 18 darum geht, dass die Jüdischgläubigen und die Gläubigen aus den Nationen jetzt zusammengeführt sind zu einem Leib. Im Angesicht dessen hätte man sagen können bis hierhin, ja gut, Paulus, wir wissen ja, dass du von uns Heiden nicht besonders viel hältst. Hast du jetzt klar und deutlich gemacht, dass wir Sünder sind, dass wir Übertreter des Gesetzes sind. Und ihr Juden, ihr seid halt eine Elite, ihr seid halt etwas Besseres, ihr seid halt die Frommen. Aber was Paulus jetzt macht, er stellt sich und die Jüdischgläubigen mit darunter, unter dieser Gruppe. Die Juden waren vielleicht frommer im äußeren Verhalten. Aber er stellt sich mit darunter. Auch er, unter ihnen, auch er zählt sich zu den Söhnen des Ungehorsams unter dem Einfluss des Fürsten dieser Welt. Es wird von den Begierden des Fleisches gesprochen und auch von den Gedanken ist die Rede. Und da fängt ja auch die Sünde bereits an. Nicht nur in dem, was wir tun, sondern auch in dem, was wir denken. Und wie ich gerade gesagt habe, wenn bei manchen es den Anschein macht, boah, ist der überhaupt ein Sünder, so gut wie der sich verhält, dann sagt das Wort Gottes, es geht sogar noch eine Ebene tiefer. Wer die Bergpredigt aufrichtig liest, der merkt schon, dass es nicht nur um Taten geht, sondern schon alleine Gedanken sind eine Übertretung. Der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und da sind wir Menschen alle gleich. Die Bibel zieht eine direkte Verbindung zwischen unseren Gedanken und unseren Taten. Und die Begierden des Fleisches, da denken wir, wenn wir das lesen, sofort an den heutigen Zeitgeist, wo es keine moralische Grenze mehr gibt, wo sexuelle Ausschweifungen gang und gäbe sind. Aber ich will den Punkt auf etwas anderes lenken. Die Begierden des Fleisches, dazu würde ich gerne mit euch einen Text lesen im Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 20 bis 23. Kapitel 2, die Verse 20 bis 23. Da heißt es, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Der letzte Punkt, die zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das ist auch ein Wille unserer sündigen Natur, des Fleisches, uns religiös gut darzustellen, uns durch eigene Werke ja, in eine Position zu bringen, wo wir wirklich das Heil von Gott aus selbst verdient haben, durch Selbstkasteiung, durch, was der Text auch sagt, durch äußerliche Frömmigkeit, die aber dazu führt, wie es im Römer 10 steht, dass man probiert, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und das ist selbstgewählter Gottesdienst. Ich werde im Laufe nochmal darauf Bezug nehmen. Und es ist insgesamt eine schonungslose Wahrheit. Auch sie sind Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Alle. Von Natur aus, sagt Paulus, vom Ursprünglichen her, weil sie die sündige Natur haben, haben sie den Zorn Gottes über sich, gerechterweise. Gott hat keine Sünde, aber er ist vollkommen gerecht. Sein Zorn Er geht gerechterweise über jede Sünde, die getan wird. Darüber redet dann auch der Römerbrief im Kapitel 1 ab Vers 18, wo angefangen wird, das Evangelium zu erklären. Es wird geoffenbart, der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit. Und während der Römerbrief dann wirklich im Detail auf die gefallene Menschheit eingeht, da sind die völlig gottlosen Heiden. Da sind die frommeren Heiden, die das verurteilen, was die gottlosen Heiden tun. Aber da sagt der Text auch, du tust doch auch dasselbe. Oder auch dann die Juden im Kapitel 2 und 3, dass sie denken, nur weil sie das Gesetz haben, schon allein gerecht zu sein. Nein. Was der Römerbrief vom Kapitel 1 ab Vers 18 an bis zum Kapitel 3 in der Mitte macht, fasst der Epheserbrief schonungslos in drei Versen hier zusammen. Er sagt, die Menschheit ist tot in Sünden und Übertretungen. Sie geht nicht auf die einzelnen Taten direkt drauf ein, sondern zeigt das innere Problem des Menschen, dass er tot ist in Bezug auf die göttlichen Dinge. Wenn ich das jetzt sage, möchte ich aber auch sagen, dass es natürlich in dieser Menschheit Unterschiede gibt. Wenn wir das vergleichen würden, da ist das eine Ende und hier das andere und wir alle Menschen probieren, über die Schlucht rüber zu springen, um ans andere Ende zu kommen, dann gibt es welche, die springen wirklich beträchtlich weit. Da ist der treue Familienvater, der Mensch, der sich der anderen hilft, der nett ist, der lieb ist. Und manche, die springen gar nicht, die rutschen einfach in die Schlucht rein, gleich von Anfang, die springen überhaupt nicht. Der Massenmörder, der Verbrecher. Aber dennoch, auch wenn Unterschiede sind, haben alle eins gemeinsam. Sie verfehlen alle und nicht ganz, ganz knapp, ganz, ich hab's rangepackt und bin dann doch abgerutscht. Nein, wir verfehlen meilenweit die Herrlichkeit Gottes, weil wir durch die Sünde tot sind. Und Freunde, das ist hart. Und wenn du noch nicht gläubig bist, dann wird dir hier der Spiegel vorgehalten. Die Bibel kennt auch verschiedene Menschen. Sie kennt einen General Neman, der angesehen war im syrischen Volk. Wir lesen davon in 2. Könige 5. Der war ein angesehener Mann. Wenn er die Straße lang gelaufen ist, da hätten Leute Platz gemacht. Aber was war unter seiner Rüstung? Aussatz. Ein Bild der Sünde. Und dann sind da Menschen, der besessene Gadarener, der wütet, der reißt sich sein Obergewand und alle sehen, dass er sündig ist. Alle sehen, das ist ein Sünder. Aber alle haben eins gemeinsam. Sie sind tot. Wenn du noch nicht gläubig bist, geh in dein Herz, sei ehrlich zu dir und erkenne schon allein in deinen Gedanken, dass da etwas Widerstrebendes ist. Aber auch wir Gläubigen, haben wir diese Wahrheit verstanden? Du schaust heute durch diese Verse auf deine Vergangenheit zurück. Und es ist nicht so, dass es auf einer Ebene wäre. Der Epheserbrief ist, was manche Ausleger oder ein Ausleger sagt, die Alpen des Neuen Testamentes, die erhabene Stellung der Gläubigen in Christus Jesus, in den himmlischen Regionen. Aber wir schauen heute nochmal zurück. Und wenn man von ganz weit oben auf einen tiefen Punkt runterguckt, da kann einem echt schwindelig werden. Und der tiefe Punkt, das waren du und ich. Wir waren meilenweit weg. Und machen wir uns nichts vor. Auch als Gerettete benötigen wir diese Einsicht. Wir müssen verstehen, was unser Herz manchmal produziert. Wir müssen verstehen, dass aus uns immer noch manchmal Schlechtes kommt. Und das hört nicht auf, bis wir eines Tages vollkommen errettet sind. Wenn wir vollkommen dem Herrn gleichgestaltet sein werden, wenn er kommt und wir mit ihm in den Himmel eingehen. Aber es ist auch wichtig, um in dieser Welt zu leben. Um das Leben dieser Welt zu verstehen, um seine Mitmenschen besser zu verstehen. Ihr Problem sind in erster Linie nicht ihre einzelnen kleinen Tatsünden, sondern der Kern des Problems ist ihre Natur. Und noch was. An diesen drei Versen, die uns hier die Bibel nennt, prallen alle Ideologien, die sich Gedanken gemacht haben über den Menschen ab. Sie würden dort alle widersprechen. Da gibt es Theorien, die sagen, der Mensch ist gut und je nachdem, was er denn im Leben erlebt, so wird er dann. Oder gibt es Theorien, der Mensch kommt als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt und je nachdem, was er dann erlebt, wie seine Erfahrungen so, so wird denn das Blatt beschrieben. Die Bibel hält dagegen. Tod. Und nicht nur die Welt hat mit diesen Versen ein Problem. Auch alle anderen Religionen haben mit diesem Vers ein großes, großes Problem. Denn sie würden schon zustimmen, die anderen Religionen, dass der Mensch ein Problem hat, dass er in einer Schieflage ist, dass er hilfsbedürftig ist. Aber keiner würde zustimmen, wenn es heißt, er kann sich selbst aus seiner toten Lage selbst nicht befreien. Nehmen wir ein Beispiel. Der Katholizismus. Der sagt, der Mensch ist in eine Schieflage gekommen, aber ein ganz kleines bisschen Gutes steckt denn doch noch drin. Und da muss man anknüpfen, genug Weihrauch ihn den Menschen einnebeln, ihn ins Kloster packen und dann wird irgendwie was aus ihm. Und dann kann er zu dem bisschen Glauben noch seine Werke dazu tun, um sich retten zu lassen. Und da stimmen alle Religionen, auch wenn sie untereinander unterschiedlich sind, ein. Jeder möchte uns zeigen, wie kommst du zu Gott? Was kannst du tun, um gerettet zu werden? Was kannst du machen? Und da knüpfen sie in uns etwas an. Natürlich, sein Heil verdienen, sich würdig erweisen. Es prallt alles ab. Gott spricht in der Bibel ein vernichtendes Urteil über uns Menschen. Die Bibel steht alleine in diesem Feld. Was dem Menschen aber nicht möglich ist, das ist Gott möglich. Es heißt hier nicht, ab Vers 4, jetzt seid ihr umgekehrt, jetzt habt ihr euch gebessert, jetzt habt ihr andere Wege eingeschlagen. Das heißt es nicht. Natürlich heißt es an anderen Stellen, dass wir umgekehrt sind. Das will ich nicht verleugnen. Aber hier im Epheserbrief wird der Blickwinkel Gottes auf den herrlichen Plan der Erlösung, der Verherrlichung, der Segnung der Gemeinde eingenommen. Und dann heißt es im Vers 4, ein radikaler Bruch. Gott aber. Und wie dankbar können wir sein, dass Gott ein Aber gesprochen hat in dieser Situation. In den ersten drei Versen haben wir von unserem Wesen gehört, von unseren Taten. Aber die folgenden Verse zeigen uns den kompletten Gegensatz. Er zeigt uns, was Gott gemacht hat, was Rückschlüsse gibt auf sein herrliches Wesen. Es heißt, wenn man den Vers ohne die Nebenbemerkungen lesen würde, ohne die Nebensätze, ich lese mal vor, Gott aber hat auch uns mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir wollen uns jetzt die einzelnen Nebenbemerkungen, Nebensätze anschauen, denn sie geben Rückschluss auf sein herrliches Wesen, auf das, was Gott ist. Der Reich ist an Erbarmen, heißt es. Der Reich ist an Erbarmen. Der Abschnitt vorher zeigt uns eindeutig, wir konnten uns selbst nicht helfen. Wir waren hilfsbedürftig. Wir waren, wie auch Andreas heute in der Textlesung vorgelesen hat, die Juden, die da angeblich gläubig waren, haben nicht verstanden, dass sie von der Sünde freigemacht werden müssen. Nicht durch eigenen Eifer, sondern es muss jemand kommen, der die Stricke der Sünde cuttet, schneidet. Es muss jemand anderes machen. Wir können es nicht. Und die Barmherzigkeit Gottes erzeigt sich zu Menschen, die in einer völlig hilflosen Situation waren. Ich möchte mit euch dazu nochmal ins Alte Testament gehen, ins Buch Hesekiel. Der ein Bild zeigt, ab Kapitel 16, Vers 6, da heißt es, da wird über Jerusalem gesprochen, über die Stadt Jerusalem. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Und genauso ist es bei uns. Auch wir waren völlig hilflos. Und Gott hat sich über uns arme Kreaturen erbarmt. Und seine Barmherzigkeit wird an den Taten, von denen wir gleich lesen werden, ganz deutlich gemacht. Aber er erbarmte sich über uns und er hat uns mit seiner großen Liebe geliebt. Und auch dazu möchte ich noch eine Textstelle lesen im 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis zum Anfang von Vers 8. Da heißt es, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Und es wird im 5. Mose über das Volk Israel gesprochen, Gottes auserwähltes, irdisches Volk. Aber es ist bei uns genauso. Seine Liebe, mit der er uns geliebt hat, ist nicht aufgrund irgendetwas in uns, was uns für ihn liebenswürdig gemacht hätte. Das macht der Text auch noch mal ganz deutlich, die ihr tot wart durch Übertretungen. Es war seine Entscheidung, dich und mich zu lieben. Und das scheint uns manchmal sehr fremd, weil die Liebe Gottes so völlig andersartig, so völlig in einer anderen Kategorie sich befindet als uns menschliche Liebe, als unsere menschliche Liebe. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Die wird, glaube ich, das erste Mal habe ich sie gehört von Professor Dr. Werner Gitt. Die spielt sich im alten Ostpreußen ab. Ein Junge sitzt in der Schule und sein Religionslehrer lehrt sie, liebt euren Nächsten. Und wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, so halt ihm auch noch die andere da. Der Sohn geht damit nach Hause und erzählt, du Papa, mein Religionslehrer hat gesagt, wenn dich einer schlägt, so halt ihm auch noch die andere Wange hin. Der Vater, ach so, hat er das? Komm, wir wollen ihn dazu mal befragen. Der Sohn bleibt ein bisschen zurück und der Vater geht zum Religionslehrer und sagt, haben Sie das gesagt? Ja, sagt er. Bam, der Vater gibt ihm eine. Der Religionslehrer zögert kurz und sagt, wiederum steht geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann geht die Prügelei los. Der Junge steht ein bisschen von fern und ein anderer kommt hinzu und fragt, was ist denn da los? Ach, es ist alles kein Problem, sagt der Junge. Die legen sich nur gegenseitig die Bibel aus. Das ist lustig, ich weiß. Aber es zeigt einen Aspekt von Gottes Liebe. Unsere menschliche Liebe ist oft gefühlsbasiert. Unsere Liebe reicht bis zu dem Moment, wo ein Faustschlag kommt auf uns. Unsere Liebe reicht bis zu dem Moment, wo uns jemand etwas sagt, was uns nicht gefällt. Unsere Liebe reicht bis zu dem Moment, wo jemand unsere Ehre kränkt. Aber Gottes Liebe, die stoppt da nicht. Gottes Liebe ist nicht auf uns basiert, auf dem, was wir gemacht haben oder ob es irgendetwas in uns gibt, sondern es heißt im Römer 5, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es war sein Wille, seine Bestimmung, seine Entscheidung, dich zu lieben, eine entscheidende Liebe. Und der erste Johannesbrief im Kapitel 4, Vers 19 sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Sie ist unbeschreiblich groß, die Liebe Gottes zu uns Gläubigen. In Johannes 17, Vers 23 heißt es, dass der Vater die Gläubigen liebt, gleich wie er den Sohn Gottes liebt. Wow! Das ist sein Wesen. Gott ist Liebe. Er hat eine heilige Liebe, eine Liebe, die so völlig abgesondert und anders ist, als wie Menschen wir uns gegenseitig lieben. Er ist barmherzig und Liebe. Und diese Dinge sind ein Kontrast zu uns toten Menschen. Diese Eigenschaften werden in ihrer Vollkommenheit bei uns nicht gefunden, nicht mal ansatzweise. Schauen wir uns jetzt an, was Gott getan hat, womit er seine Liebe und seine Barmherzigkeit zu uns unter Beweis stellt. Er hat uns lebendig gemacht, mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und wir müssten jetzt eigentlich sofort entsetzt sein. Wie kann Gott so etwas mit Leuten tun, die ja von denen gesagt ist im Vers 1 bis 3, was sie alles getan haben, dass sie gegen ihn rebelliert haben, dass sie nichts von ihm wissen wollten. Gar nichts. Der Römerbrief im Kapitel 3 sagt, da ist niemand, der nach Gott fragt. Wie geht das? Wie geht das, dass Gott Sünder lieben kann, die gerechterweise und ohne Frage, Gott hat eine vollkommene Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit tritt in keinem Fall zurück, nur damit er uns liebt. Diese beiden sind, seine Liebe und seine Gerechtigkeit sind zu 100% da. Wenn Gott aufhören würde, gerecht zu handeln, würde er aufhören, Gott zu sein. Er ist immer gerecht. Er macht nie etwas Ungerechtes. Wie geht das? Weil es in Christus ist. Weil es in Jesus Christus ist. Und er hat das, was du eigentlich verdient hättest, Strafe, Tod, auf sich genommen. Am Kreuz auf Golgatha. Und ich hatte letzte Woche die Freude, bei uns in der Gemeinde über das vollkommene Werk des Herrn am Kreuz zu sprechen, das für jeden ausreicht, der im Glauben sich an ihn wendet. Und er kann wissen, der im Glauben zu ihm kommt, dort am Kreuz hat er mir meine Sünden weggenommen. Vollständig bezahlt. Und das heißt auch im Epheserbrief im Vers 7, dass wir die Erlösung haben in seinem Blut. Wir sind Blutgewaschene, reingewaschen durch Jesu Blut, was er stellvertretend für uns Gläubige vergossen hat, um uns reinzuwaschen. Es heißt auch, nebenbei, das Werk des Kreuzes steht hier im Kapitel 2 nicht ganz im Mittelgrund, aber es hat seinen Ursprung natürlich darin. Vielmehr wird hier darüber gesprochen, über das, was nach dem Kreuz folgt, was das Resultat für diejenigen ist, die an das Werk am Kreuz glauben. Wir wurden lebendig gemacht, sagt der Text. Er musste uns, der Vater, mit Christus lebendig machen. Er macht uns mit seinem Sohn Jesus Christus, die wir glauben, eins. So wie wir mit ihm in seinem Tod eins gemacht sind, so sind wir auch in seinem Leben eins gemacht. Wir wohnen lebendig, weil Jesus Christus lebt. In Kolosser 3, Vers 4 heißt es, dass Jesus Christus unser Leben ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in ihm war das Leben, sagt Johannes 1. Und er hatte Vollmacht, sein Leben zu geben. Und er hatte aber auch Vollmacht, es sich wieder zu nehmen. Wir selber können uns nicht das Leben nehmen. In der Hinsicht, dass wir uns das ewige Leben, das uns in Christus von Gott geschenkt ist, selbst nehmen könnten. Nein, der Vater hat es uns in Jesus Christus geschenkt. Und diese Kraftwirkung wurde wirksam bei deinem Lebendigwerden, als das Wort an dich gerichtet wurde, und du gläubig wurdest, du wurdest wiedergeboren durch den Heiligen Geist, als du gläubig wurdest. Und in der Wiedergeburt, sagt 1. Korinther 12, sind wir alle in den Leib Christi hineingetauft durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Und das ist die Kraftwirkung, dieses Lebendigwerden, das uns Gott in Christus Jesus schenkt, wovon auch im Kapitel 1, Vers 20 schon die Rede ist. Und das, sagt der Text, ist pure Gnade. Und das heißt auch, Gott ist gnädig. Während wir bei der Barmherzigkeit das so haben, dass Barmherzigkeit, wenn ich zu jemandem barmherzig bin, dann helfe ich ihm aus einer hilflosen Situation. Er ist hilflos, der Barmherzigkeit erfährt. Aber die Gnade setzt einen anderen Punkt. Die Gnade setzt den Punkt, dass es eigentlich völlig unverdient ist, was derjenige da gerade bekommt. Dass er es kein bisschen verdient hat. Und er hat uns nicht nur lebendig gemacht, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt. Wir sind auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Wir sind in Christus zur Fülle gekommen und wir gehören nun dem Himmlischen an und nicht mehr dieser Welt. Und das sind unfassbare Worte, liebe Geschwister. Aber wir müssen uns da die Frage stellen: Wie kann die Schrift an dieser Stelle so sicher davon sprechen? Mitversetzt in die himmlischen Regionen. Das hier ist nicht der Himmel. Wir sind noch hier auf der Erde. Wie kann die Schrift dann aber davon sprechen, dass es wirklich den Anschein macht, als ob es bereits geschehen ist, in der Vergangenheitsform? Wie kann das sein? Als ich einem Moslem mal Zeugnis über den Herrn gab und ihm sagte, wenn ich jetzt sterben würde, wüsste ich, dass ich beim Herrn im Himmel bin, da sagt er, das ist töricht. Du kannst doch gar nicht wissen, ob du es in den Himmel schaffst, ob es bei dir ausreicht. Das ist töricht, sagte er. Aber wir Christen können davon mit einer absoluten Sicherheit sprechen. Und für alle, die nicht glauben, ist das eine Torheit. Aber für uns ist das keine Torheit, weil es ebenfalls in Christus Jesus ist. Er hat dir, wie ich vorhin gesagt habe, etwas endgültig hinweggenommen, deine Schuld. Und er hat aber auch etwas getan, was dir eine ewige Sicherheit gibt. Wir haben heute davon gehört, dass er alle Zeit den Willen des Vaters tat. Alle Zeit. Es gab nicht einen kleinen, klitzekleinen Moment, wo Jesus nicht den Willen des Vaters tat. Er konnte nur das tun. Und er musste dieses perfekte, dieses makellose Leben leben, um das perfekte Opfer zu sein, um wirklich ein wahrhaftiger Stellvertreter zu sein. Und die Gläubigen, wie ich vorhin gesagt habe, sind in den Leib Christi hineingetauft. Sie sind in ihm und er ist auferstanden und ist jetzt zur Rechten des Vaters. Was macht er dort? Er betet. Er betet für mich und für dich. Er ist unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Und er ist ein vollkommener Hohepriester, der nicht erst nötig hat, für sich selbst Opfer darzubringen, wie es im Alten Testament war. Er ist ein vollkommener Hohepriester und er stirbt auch nicht. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und deswegen bleibt er auch. Und er war vollkommen, der Herr Jesus Christus. Und wir können uns vorstellen, unser ganzes Heil, unsere ganze Rettung lag alleine in den Händen des Heilandes. Und wie sehr mussten wohl probiert haben, die Dämonen und der Satan probiert haben, den Herrn Jesus Christus zu einer einzigen Sünde zu bringen. Und wenn wir mal überlegen in uns, wie schnell wir das Falsche tun, dann ist es erstaunlich, dass der Herr Jesus Christus nicht gesündigt hat. Er ist so völlig anders als wir, weil er nicht das hat, was wir haben. Und er hat das Werk vollbracht. Er hat bezahlt am Kreuz. Er ist auferstanden und hat sich zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und er ist im himmlischen Heiligtum und betet Tag und Nacht für uns. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir die Sicherheit. Deswegen kann von den Gläubigen in Christus gesprochen werden. Deswegen kann der Vater von uns bereits sprechen als mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, weil wir in Christus angesehen werden von dem Vater. Und er alles getan hat, weil er niemals gescheitert ist. Und er betet für uns. Er ist unser Anker im Himmel. Er lebt. Und dazu gibt es eine wunderbare Textstelle im Hebräerbrief. Im Kapitel 6, die Verse 19 bis 20. Hebräerbrief, Kapitel 6, 19 bis 20. Kapitel 6, die Verse 19 bis 20. Da heißt es, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Er ist unser Anker. Und dazu erzählt ein Bruder. Es war damals im Alten Testament, es war so, dass der Hohepriester im Alten Testament einmal ins innerste Heiligtum gegangen ist, einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag. Und weil er dort in die direkte Gegenwart des Herrn getreten ist, musste er natürlich alles richtig machen, alles nach Vorschrift. Und weil es so eine riskante Sache war, haben die Juden um den Hohepriester, sagt man, ein Seil gebunden, um ihn, falls er in der Gegenwart Gottes tot umfällt, ihn wieder rausziehen zu können. Weil wer geht rein, um ihn zu holen? Keiner. Er kommt da auch nicht mehr raus. Was manchmal im Alten Testament als Bild fürs Neue gedacht ist, ist es jetzt hier völlig anders in Christus Jesus. Es ist umgedreht. So wie die Juden den toten Hohepriester wieder rausgezogen haben, ist es bei uns umgekehrt. Er ist der Anker, der sich im himmlischen Heiligtum befindet. Und er zieht sich zu uns. Er zieht uns zu sich. So, entschuldigt bitte. Er ist unser Anker. Und wir werden eines Tages zu ihm gehen. Wir sind erlöst und versiegelt bis auf den Tag der Erlösung in ihm, allein in ihm. Außerhalb von ihm gibt es nichts. Nur in Christus Jesus. Und all das hat einen weiteren Zweck. Gott, der Vater, möchte in den kommenden Zeitaltern seine Gnade in Güte an uns erweisen. Wie ich gerade gesagt habe, eines Tages wirst du zum bestimmten Zeitpunkt, wenn du gläubig bist, und wirklich in Christus Jesus bist, dem Herrn in die Ewigkeit folgen. Das ist eine sichere Sache, wenn du in ihm bist. Zu Petrus sagt der Herr, als es darum geht, Herr, wenn es darum geht, ich möchte mit dir sterben, wenn es drauf ankommt, du willst mit mir sterben, sagt der Herr, du wirst mich verleugnen, sagt er. Und er sagt unter anderem auch, wo ich jetzt hingehe, kannst du mir nicht folgen, sagt er zu Petrus, aber du wirst mir später folgen. Und vielleicht hat Petrus, als er gefallen ist, an diese Worte gedacht und hat sich an diese Worte geklammert. Und auch wir können manchmal in unserem Leben fallen, können in eine Lage kommen, die unschön ist. Aber da können wir uns an unseren festen Anker, den wir im himmlischen Heiligtum haben, klammern. Und er geht dort nicht weg. Er ist alle Zeit dort, um für uns zu sorgen. Und er wird eines Tages wiederkehren, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und dann wirst du das Volle empfangen. Jetzt, sagt Kapitel 1, haben wir die Vorauszahlung, die Zahlung, die sichere, komplette Auszahlung sicherstellt, die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Aber wir werden eines Tages vollkommen beim Herrn sein und nie wieder aus seiner Gegenwart weggehen. Und dann wird er an uns Güte erweisen. Wenn der Herr Jesus Christus mit seiner verherrlichten Gemeinde auf diese Erde wiederkehren wird, dann heißt es im 2. Thessalonicher Brief, dass er wiederkehren wird, um bewundert zu werden in denen, die glauben, um in ihnen verherrlicht zu werden. Wir werden die Herrlichkeit Christi in uns tragen. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Wir werden wunderbare Gemälde sein. Und alles führt darauf zurück, dass alle auf den Schöpfer blicken und ihn verherrlichen. Und alle Welt wird dann erkennen, dass der Segen nur in Christus Jesus ist, sonst nirgendwo. Geschwister, ich denke, der Text hat uns diesen Kontrast ganz klar vor Augen gestellt. Wir waren so weit weg. Gottes Licht, wir sind Finsternis gewesen. Aber gerade dieser starke Kontrast sorgt dafür, dass Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit umso größer ist und umso größer dargestellt wird, weil er sich über unsere über uns erbarmt hat. Er hat unsere Finsternis Licht gemacht und hat uns aus dem Tod ins Leben gerufen. Und gepriesen sei der Herr für diesen Ratschluss und für seine Gemeinde. Lasst uns beten zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du, die wir tot waren, die wir gegen dich rebelliert haben, gerettet hast, dass du uns mit einer Liebe geliebt hast, die wir nicht kennen. Du hast dich dazu entschlossen, Herr, und hast dafür uns auserwählt und hast deinen Sohn gesandt, um für uns gerade zu stehen, um stellvertretend für uns zu leiden und zu sterben. Aber in ihm sind wir mit auferweckt. Wir sind zum neuen Leben gekommen. Wir sind wiedergeboren im Heiligen Geist durch deine Gnade. Und wir dürfen wissen, dass du dein Werk ausführst, dass du deinen Willen vollziehst und dass wir eines Tages bei dir sein werden. Und dafür preisen wir dich, Herr, für deinen herrlichen Ratschluss. Wir danken dir dafür. Amen.